Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es ist immer wieder das Gleiche, ne? Das eine Mal, wo meine Predigtvorbereitung keine Attrappe ist und ich sie tatsächlich brauche, hat die Cloud sie nicht richtig geladen und ich musste im Lobpreis hochrennen, um den Computer nochmal dazu zu bewegen, das Dokument neu zu laden. Aber jetzt ist alles da. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum Miri mitten im Lobpreis beschließt, doch mal nochmal abzuhauen. Ich hätte sonst ganz schön improvisieren müssen. Aber das kann ich ja auch. Also vielleicht wäre es auch mal spannend. Heute beschäftigen wir uns mit einem weiteren Teil der Personen aus der Weihnachtsgeschichte. Und zwar ein Teil der Personen aus der Weihnachtsgeschichte, die einerseits dazugehören, wie Butter auf Brot, und gleichzeitig in den meisten Krippenspielen so ein bisschen hinten runterfallen mit ihrer Story. Und es sind diejenigen, um die es die meisten Legenden und merkwürdigen christlichen Traditionen gibt, die so gar nicht überliefert sind. Ich rede natürlich von den Weisen. Ja? Und wir werden da gleich näher drauf eingehen. Ich werde heute mit euch mal mehr so einen Lehrteil machen, ja, und uns mal ausgiebig diese Personen angucken, die da jetzt von Fernost gekommen sind oder Nahost, je nachdem, wie man es berechnet. Aber wenn man schon im Nahen Osten ist, dann ist der Nahe Osten, naja, wie auch immer. Geografie und so. Aber bevor wir da näher reingucken, schade, ich habe euch so einen schönen Hintergrund mitgemacht, da war es mal wieder zu hell auf der Bühne. Aber ist ja auch wurscht, man sieht Berge und Kamele. es musste dir jetzt nicht, ist nicht so wichtig. Ihr wisst, wie das aussieht, ich wollte nur einen richtigen Hintergrund haben. Aber lass uns doch zuerst ins Wort gucken. Und zwar lesen wir nicht, wie üblich, aus Lukas, denn Lukas hat die gar nicht. Also lesen wir aus Matthäus, der hat die und der ist auch der Einzige, der die hat. Markus hat die nicht und Johannes auch nicht. Wer kennt die Weihnachtsgeschichte nach Johannes? Gibt's, tatsächlich. Der Prolog ist, am Anfang war das Wort und das Wort kam auf die Erde und das wohnte unter ihnen und so. Das ist alles ein bisschen kryptisch, aber das ist grundsätzlich die Weihnachtsgeschichte. Aber halt ohne Schafe und so. Ganz ehrlich, als ich die Sprachen gelernt habe, Griechisch und Hebräisch, fragte mich mal jemand, wie gut ich mich denn jetzt in Griechenland und Israel verständigen könnte. Meinte ich, naja, mein Vokabular beschränkt sich halt so auf Schafe und Zelte und Schlachtopfermesser. Das werde ich nie vergessen. Ha-Machelet, das Schlachtopfermesser. Aber wie ich nach dem Straßennamen frage, das habe ich keine Ahnung. Lass uns lesen aus Matthäus 2. Und ich lese 1 bis 12 und 16. Ja? Und zwar nach Neues Leben lese ich. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sternendeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn dieser Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen, fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf. Denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sternendeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sternendeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihm hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern etwa vor 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. So viel zu der Geschichte. Wie die Sterndeuter bei Herodes im Palast sind, habe ich, glaube ich, noch kein Krippenspiel gesehen. Aber ich finde es so spannend, weil ich immer wieder denke, es muss ja einen Grund geben, dass das in der Bibel steht. Und auch, dass diese Männer kommen und den König suchen. Und da dachte ich mir, gucken wir mal ein bisschen rein, weil als ich das so angefangen habe, mich wieder mit neu zu beschäftigen, du findest so viele Traditionen und irgendwelche Legenden und da dachte ich mir, spannend, warum eigentlich und was von dem, was wir glauben, über sie zu wissen, wissen wir eigentlich und was wissen wir nicht. Deswegen lass uns doch mal reinschauen, machen wir einen weiter bitte. Die erste Frage ist, Weise, Zauberer oder Könige? Ja, je nachdem, welche Übersetzung man liest, liest man unterschiedliche Worte. Auch Sternendeuter haben wir jetzt gerade gehört. Wir feiern heilige drei Könige. Manche sagen Magier, manche sagen Weise. Und da habe ich als erstes, was ich gut gelernt habe im Studium, mir den Urtext angeguckt. Und da steht das Wort Magos, beziehungsweise im Plural Magoi. Daraus hat Luther Magier gemacht. Ja, Luther hatte das nicht so ganz mit den Sprachen, er hat sich echt Mühe gegeben, aber so manchmal hat er doch die sehr naheliegenden Übersetzungen gewählt. Wenn man tiefer reinguckt und auch so im Sprachgebrauch der Zeit forscht, wir haben bei den Sprachen auch immer Zeitgeschichte gelernt, um das so ein bisschen einordnen zu können, lesen wir und lernen wir, dass dieses Wort Magos oder Magoi eine bestimmte Kaste von Priestern in Medern, Persien und Babylonien bezeichnet hat. Und zwar eine Kaste von Gelehrten und weisen Männern, die sich aber auch mit Astronomie, Astrologie, Zauberei, also die haben sich mit allem möglichen Zeug beschäftigt. Aber letztendlich waren es Gelehrte und es war eine sehr hohe Kaste, eine sehr hohe angesehene Schicht von Männern, die dieses Wort bezeichnet. Und zwar finden wir das nicht nur an der Stelle, sondern wir finden es auch zum Beispiel im Buch Daniel. In der Geschichte vom König Belsazar, wo der ordentlich ein rauschendes Fest feiert und Gott sagt, Moment mal. Und das ist die Stelle, wo er mit seiner Hand an die Wand schreibt. Mene, mene, Theke. Du wurdest gewogen, du wurdest gemessen, du wurdest für zu leicht befunden. Und der König rastet total aus, würde ich auch, wenn plötzlich so eine Hand kommt und an die Wand schreibt. Und er ruft seine Magoi zu sich, um das auszulegen. Seine Zauberer, seine Gelehrten, seine Sterndeuter, seine Weisen und Astrologen. Und die können das alle nicht. Und dann kommt die Königin und sagt, du, dein Vater, der hatte mit so einem Mann zu tun, der konnte alles Mögliche auslegen. Und er hat ihn zum Obersten der Magoi ernannt. Das war Daniel. Daniel war ein Mago. Ja, ein solcher Gelehrter in diesem Reich. Und nicht irgendeiner, sondern der Oberste von ihnen. Ich persönlich glaube, dass es das Beste ist, wenn wir sie Weise nennen. Die Forscher, die ich jetzt noch gelesen habe, haben gesagt, wäre es wirklich nur irgendein Zauberer gewesen, der wäre nie so weit gereist und hätte so eine Geschenke mitgebracht. Deswegen sagen wir mal, es waren Weise und keine Zauberer. Eins, was wir auf jeden Fall ausschließen können, ist, dass es Könige waren. Das waren sie bestimmt nicht. Aber wie kommt man darauf, dass wir die heilige drei Könige nennen? Ja, nirgendwo in der Schrift also nicht da, in der Schriftstelle, die wir gerade gelesen haben, wird von ihnen als Könige gesprochen. Aber das, was sie mitbringen, diese Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe, und wir lesen davon, dass sie ganze Truhen mitbrachten, deswegen ist Weihnachten im Schuhkarton so ein bisschen das Wortspiel drauf, also es waren nicht nur kleine Schuhkartons, sondern es waren richtige Truhen, voll mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da haben die gesagt, wenn die so eine Geschenke mitbringen, dann müssen die ganz schön Asche gehabt haben. Ja? Die müssen richtig reich gewesen sein. Also eigentlich sind das königliche Geschenke. Und es passt ganz gut zusammen, weil wir lesen im Alten Testament Prophetien darüber, dass Könige kommen sollen, um Jesus anzubeten. Und deswegen wurden ganz schnell aus diesen Männern Könige. Und da dachte ich mir, lass uns da doch mal reingucken. Und in Psalm 72, Vers 10, ich hatte erst Psalm 70 immer gesucht, dachte, das steht hier nicht, was will der denn? Bis ich im Text nochmal richtig gelesen habe, habe gesehen, es ist 72. Da steht, die Könige des Westens aus Tarsis und von den Inseln werden ihm Tribut zollen. Und die Könige des Ostens aus Saba und Seba werden ihm Gaben bringen. Und in Jesaja 60, Vers 3 steht, Völker strömen zu deinem Licht. Mächtige Könige kommen zum Glanz, der über dir aufgeht. Klingt irgendwie so, wie das, was da passiert. Und da dachten sie, logische Schlussfolgerung, es waren Könige. Wichtig ist, es ist nicht heilsentscheidend. Ja? Ich würde sagen, lass sie uns weise nennen und trotzdem zählen, dass diese Prophetien aus dem Alten Testament irgendwie aufgehen. Also, dass ein Jesaja sagt, die aus dem Westen und die aus dem Osten werden kommen und dem Glanz folgen, der über dir aufgeht. Ich glaube, über so vielen Leuten ist kein Stern aufgegangen in der Zeit, als die geboren worden sind. Also schon mal ziemlich cool. Die nächste Frage, mit der ich mich beschäftigt habe, drei oder nicht drei? Ja? Matthäus sagt nichts über die Anzahl. Er sagt eindeutig Magoi, ja, also Plural, es waren mehrere. Und wir können davon ausgehen, dass wenn die so weit aus dem Osten nach Jerusalem gereist sind, dass die nicht zu dritt unterwegs waren, sondern dass die höchstwahrscheinlich in einer ganz schön großen Karawane angekommen sind. Ja? Da werden ganz schön viele Menschen und Tiere dabei gewesen sein. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass da ganz, ganz viele Magoi kamen, sondern es könnte sein, dass es halt einfach mehrere von diesen weisen Menschen waren, die natürlich alle ihre Diener und Knechte und weiß ich nicht, und für so viel Gold in Natur braucht man vielleicht auch mehr als ein Kamel. Also es kam eine ganze Horde von Menschen und Tieren, aber wie viele es waren, das wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sie drei Geschenke mitbringen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber ob das jetzt jeder eins mitgebracht hat, oder alle zusammen ihr Geld in ein großes Budget gesteckt haben und haben geguckt, wie viel können wir davon kaufen oder so, das wissen wir nicht. Aber es ist so schön in unserem Kopf, dass es drei waren. Drei ist eine schön biblische Zahl. Schön wäre es auch mit sieben, ja, oder 44. Aber 44 wäre vielleicht ein bisschen viel. Also es waren vielleicht drei, vielleicht auch nicht drei. Aber das Wichtigste ist, ist nicht heilsentscheidend. Ja. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, waren die Namen. Kaspar, Melchior und Balthasar, wissen wir alle, oder? Die hießen so. Ne? Ganz bestimmt hießen die so. Oder auch nicht. Also wenn wir noch nicht mal wissen, wie viele es waren, wissen wir auch nicht, wie die hießen. Also, das ist alles im erst, man geht davon aus, rund ums 8. Jahrhundert nach Christus in der christlichen Tradition entstanden. Wenn nicht sogar erst noch viel, viel später. Spannend ist, wir kennen den Brauch der katholischen Sternensinger, die von Haus zu Haus ziehen und sowas über, mit Kreide über die Türen schreiben. Ja, kennt ihr das? Da steht erst jetzt mittlerweile 20, früher aber stand da 19, jetzt steht da 20, so ein Sternchen und dann steht da was? Wer weiß? Ah ja, das ist mal das Problem, wenn man schon die Links dran hat, ne? Aber es ist schon richtig, also Frank hat da das richtig gemacht. Also C plus M plus B, Kaspar, Melchior, Balthasar. Was heißt es? Gott segne dieses Haus in Latein. Kann es jemand auf Lateinisch? Kannst du es nochmal laut sagen? Sehr gut. Ich wusste nämlich nicht ganz so richtig, wie man es ausspricht, weil Griechisch, ich hatte kein Latein, ich hatte nur Griechisch. Gott segne dieses Haus und nicht Kaspar, Melchior, Balthasar. Aber es passt zusammen. Irgendwie cool, oder? Es ist schon erstaunlich. Erstaunlich fand ich auch, wenn man die Bedeutung der Namen liest. Kaspar kommt aus dem Persischen und bedeutet so viel wie Schatzmeister. Melchior kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie König des Lichts. Eigentlich voll schön. Melech, ja, der König, Or, das Licht, Melchior. Und Balthasar kommt auch aus dem Hebräischen und bedeutet, Gott wird helfen. Also auch da passt es irgendwie so schön zusammen. Aber es ist halt eigentlich mehr so aus Tradition geboren. Ich habe auch schon Krippenspiele geschrieben, wo die heiligen drei Leute Kaspar, Melchior und Balthasar heißen. Einfach, weil wenn ich ein Krippenspiel mache und da drei weise Leute habe und sie Fritz, Egon und Harald nenne, die Gemeinde mich wahrscheinlich hinterher fragen würde, was ich genommen habe. Aber ich bin mal gespannt rauszufinden, wie die wirklich hießen und wie viele es waren. Noch spannender finde ich, dass die Tradition noch weitergeht und die noch mehr reingedeutet haben in diese drei Personen. Und zwar kamen sie ja auch als Vertretung für die Heidenvölker. Heißt, mittlerweile wird einer dunkelhäutig dargestellt, einer sehr europäisch und einer mehr so in den asiatischen Raum. Und es soll diese Kontinente darstellen, die als Heidenvölker zu Jesus kommen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn da steht, die kamen aus dem Osten, dass die sehr arabisch aussehen, ja, wie Jesus selber, ist sehr hoch. Wie weit im Osten sie kamen und vielleicht ein bisschen asiatisch aussehen, weiß ich nicht. Aber die Vorstellung, die wir manchmal haben, ist doch sehr europäisch geprägt, auch von Jesus. Jesus war nicht großblond und hatte einen schönen hellen Bart. Wahrscheinlich war er dunkelhäutig mit dunklen Locken. Aber ich glaube, Jesus war so richtig bepackt. Ja? Ich meine, der war Tischler, der Mann. Ja? Der war bestimmt gut gebaut. Aber das sind so private Vorstellungen. Entschuldigung, ich bin heute irgendwie ein bisschen... Steht nicht im Skript. Das werdet ihr euch immer merken, dass Miri denkt, dass Jesus ordentlich bepackt war. Aber was ich schön fand, als ich das so las, und das spielt dann schon in meine nächste Überlegung rein, ist, dass es irgendwie zusammenkommt. Und dass all diese unterschiedlichen Völker, diese unterschiedlichen Kontinente, die in diesen drei Personen repräsentiert sein sollen, alle von Anfang an zusammenkommen bei Jesus. Und ich habe an einer Stelle gelesen, als es darum ging, wer alles im Stall so aufgetaucht ist, ja, und davon die Rede waren, wie die drei Weisen und die Hirten und Maria und Josef und alle da waren, dass das der friedlichste Moment in der Weltgeschichte war. Weil arm und reich, Juden und Nichtjuden, auf einmal sich um ein kleines Kind versammelt haben und wussten, jetzt wird was anders. Und das finde ich total schön als Gedanken. Historisch fragwürdig. Wir stellen uns das immer so vor, ja, ich habe irgendwie, es gibt so viele kitschige Bilder, aber ich fand das irgendwie ganz nett. So stellen wir uns die Krippenszene vor. Ja? Großer Auflauf im Stall. Die Hirten, die haben vielleicht auch noch so ein oder zwei Lämmer dabei gehabt, die nicht alleine bleiben konnten. Die heiligen drei Könige mit ihren Truhen, die Engel und so. Und alle kommen und besuchen jetzt dieses Neugeborene. Und jeder, der schon mal ein Kind hatte, wird wissen, dass wenn du irgendwie gerade dein Kind zur Welt gebracht hast, dass es irgendwie so viel Besuch irgendwie voll uncool ist. Und dann dachte ich am Anfang mal, oh, die arme Maria, ey. Erst im Stall gebären, ja, allein mit Josef, der wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen ist, ja, und das gar nicht ausgehalten hat. Und alles unhygienisch. Und dann, ja, ist draußen ordentlich viel Krach wegen dem Engelschor und auf einmal kommen so diese ganzen Männer rein. Stelle ich mir recht unromantisch vor. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so war, ist auch relativ gering. Denn diese Sterndeuter haben erstmal den Stern gesehen, den beobachtet, das ausgelegt, dann mussten die reisen, ja, die sind nicht ins Flugzeug gestiegen und mal eben nach Tel Aviv geflogen, ja, und ein Taxi nach Jerusalem hochgenommen. Die sind auf ihren Kamelen eine Zeit lang unterwegs gewesen. Und die sind erstmal nach Jerusalem gegangen. Ja, darauf gehe ich später nochmal ein. Da haben sie sich erstmal mit König Herodes getroffen, dann sind die losgezogen nach Bethlehem. Also waren die bestimmt nicht Heiligabend im Stall dabei. In Matthäus 2 lesen wir nämlich auch, dass sie in das Haus gingen und Maria und das Kind fanden. Ich gehe davon aus, dass nach der Nacht im Stall früher oder später Maria und Josef aus dem Stall auch wieder ausgezogen sind und sich in Bethlehem vielleicht erstmal eine festere Bleibe gesucht haben, weil mit einem Neugeborenen die Reise wieder zurückzumachen, ist irgendwie auch uncool. Herodes fragt die Sterndeuter, wann sie das erste Mal diesen Stern gesehen haben. Und die sagen vor 2 Jahren. Ob der Stern jetzt in dem Moment aufgegangen ist, wo Jesus geboren ist und Jesus also schon 2 Jahre alt war, oder aber ob Gott den Stern hat schon früher aufgehen lassen, damit die sich schon mal auf den Weg machen, ich weiß es nicht. Wir können davon ausgehen, dass Jesus auf jeden Fall schon beschnitten war, also älter als 8 Tage war. Aber es könnte auch sein, dass Jesus gar nicht mehr so klein war, als die 3 Weisen endlich angekommen sind. Aber sie haben auf jeden Fall nicht mehr die Hirten im Stall getroffen. Das ist so eine schöne Weihnachtsvorstellung. Aber die Wirklichkeit sieht irgendwie anders aus. Aber ich finde es spannend, darüber nachzudenken, warum Maria und Josef in Bethlehem geblieben sind und nicht zurückgereist sind. Wir lesen zwischendurch, dass sie in Jerusalem waren und das Kind in den Tempel gebracht haben. Irgendwie hat Gott es schon so alles gemacht und es so alles eingerichtet. Und dann kommen sie endlich an und sie finden die Mutter und das Kind und sie bringen die Geschenke mit, die jedes Kind sich schon immer gewünscht hat. Ja? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielleicht wären Pampers, Strampler und Creme besser gewesen. Creme haben sie mitgebracht. Aber ich weiß nicht, wie Maria reagiert hat am Anfang. Die machen die Truhen auf und denkt sie sich so, geil, Weihrauch. Aber ich glaube, es steckt so viel mehr hinter den Geschenken. Und ich weiß nicht, ob die Leute früher diese Geschenke schneller begriffen haben als ich. Für mich ist das doch alles sehr weit her. Gold habe ich auch. Weihrauch habe ich im Schrank, witzigerweise. Ich habe schon überlegt, ob ich euch hier mal so ein bisschen Weihrauch abfackel oder so. Genau, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich hatte mal einen Jugendpastor, der fand es geil. An einem Abraham-Abend hat er einen Altar gebaut und Weihrauch angezündet. Und er hat irgendwie so viel abgezündet, dass wir irgendwann den Raum evakuieren mussten, weil wir alle Kopfschmerzen bekommen haben und so ein bisschen. Dachte ich mir, das tue ich euch nicht an. Ich habe aber gegoogelt, wie man das richtig macht und habe sehr spannende Videos gefunden. Es gibt interessante Lehren da draußen in der Welt. Sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und zwar nicht zu knapp, in großen Truhen. Und es gibt verschiedenste Auslegungen dafür, was das bedeuten könnte. Thomas von Aquin, einer der großen Kirchenväter, habe ich viel drüber gelernt und wieder vergessen, hat gesagt, das Gold stand für die Armut der Eltern, die Myrrhe für die Gesundheit des Kindes und der Weihrauch, um den tierischen Gestank im Stall zu vertreiben. Ein praktisch denkender Mann. Fand ich gar nicht so schlecht. Martin Luther hat geglaubt, dass sie für Glaube, Hoffnung und Liebe stehen und die für alle zugänglich sind. Da merkt man, Martin Luther war manchmal so ein bisschen so ein Romantiker. Das fand ich eigentlich ganz schön. Was ich aber eher glaube, sind, dass die Forschung gesagt haben, dass Weihrauch unser edles Harz ist, was im Gottesdienst verwendet wird für symbolische Reinigung und Verehrung und Gebet. Im Jerusalemer Tempel wurden besondere Weihrauchmischungen verwendet, die traditionell als Erscheinung Gottes dargestellt worden, weil ein Gott halt immer in so einer Rauchwolke kommt. Deswegen glaube ich, dass dieser Weihrauch dafür steht, dass Jesus als Gott geehrt wurde. Vielleicht wussten die 3 Weisen oder die Weisen gar nicht, was es bedeuten könnte, wenn sie es mitbringen. Aber ich glaube, dass das ist, warum Gott es so eingefädelt hat, dass sie das mitbringen. weil er zeigen möchte, hey, das ist mein Sohn. Dieses Kind ist Gott. Das Gold, ich meine, wir wissen alle, Gold ist teuer. Gold ist aber auch das beständigste Edelmetall in seinem Wert. Andere Edelmetalle schwanken, Gold ist immer relativ konstant. Ich verfolge die aktuellen Goldpreise nicht, aber was ich so im Internet gelernt habe, ist, dass es doch relativ konstant ist, also immer schon sehr wertvoll war und dass es den Brauch gab, Königen in einer Zeremonie Goldkranzspenden zu überreichen. Also steht das Gold dafür, dass Jesus König ist. Ich liebe es, dass Gott in so einen Symbolen handelt. Und das, was wir alle am wenigsten irgendwie so greifbar für uns ist Myrrhe. Ja? Ich wurde früher mal Myrrhe genannt. Das desinfiziert. Das war eigentlich so ein Sekret aus Pflanzen. Und daraus haben sie Salben gemacht. Das war heilend, das war antibakteriell. Haben sie medizinisch viel verwendet. Aber hauptsächlich haben sie es dafür verwendet, Leichen einzubalsamieren. Und die Forscher, die ich da gelesen habe, haben gesagt, das ist das Symbol dafür, dass Jesus für uns sterben wird. Dass er der König ist, dass er Gott ist und dass er für uns alle sterben wird. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und neben diesen großen, symbolhaften Auslegungen der Geschenke ist Gott auch ein praktischer Gott. Ja? Und zwar waren es einfach wertvolle Geschenke. Denn Gott wusste, was kommt. Und das finde ich eigentlich so spannend. Die Weisen waren vorher bei Herodes. Und Herodes war im doppelten Sinne der falsche König. Es war nicht der König, den sie gesucht haben. Und er war auch in dem Sinne falsch, dass er ein doppeltes Spiel gespielt hat. Er hat gesagt, geht mal los. Guckt mal in Bethlehem und sagt mir dann Bescheid. Ich will diesem König auch huldigen. Das wollte er aber gar nicht. Ich meine, das ist schon ganz schön uncool. Stell dir vor, du bist König und da klopft jemand an die Tür und gesagt, oh, ich habe gehört, der neue König ist geboren. Und du denkst, Ich glaube, der hatte doch jeden Grund aus seiner Sicht dafür zu sorgen, dass es keinen zweiten König gibt. Oder einen, der ihn absetzt. Deswegen hat er befohlen, alle Jungen in dem Gebiet zwischen 0 und 2 Jahren umbringen zu lassen. Und Maria und Josef mussten fliehen mit dem Kind über Nacht. Ein Engel erscheint Josef und sagt, nimm deine Frau, nimm dein Kind und hau ab. Und sie mussten fliehen nach Ägypten. Weißt du, all die Länder, die es drumherum gibt, sind sie dahin geflohen, wo der letzte Befreier sie eigentlich rausgeholt hat. Aber um die Flucht geht es nächste Woche mit Joachim. Ich werde dir nichts vorwegzunehmen. Aber es geht vielmehr mehr darum, dass die raus mussten. Und zwar so lange, bis Herodes gestorben ist. Wir wissen nicht, wie lange dieser Mann noch gelebt hat. Wir wissen, dass Jesus als 12-Jähriger im Tempel war. Also können wir davon ausgehen, dass es mehrere Jahre waren. Irgendwas zwischen 0 und 10 Jahren, schätze ich mal, waren die in Ägypten. Und diese Geschenke, die sie bekommen haben, hat ihnen das wirtschaftliche Überleben gerettet. Gott hat einfach Vorsorge getroffen und hat gesagt, hier, ich weiß, was passieren wird, aber ich sorge für euch. Und da dachte ich mir, so Lehrteile sind immer ganz schön und gut, aber für mich ist so wichtig immer die Frage, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Warum stehen da die Geschichten von diesen weisen Männern und ihren Geschenken? Und was bedeutet das für mich? Und ich glaube, manchmal geht es uns so, dass wir Dinge bekommen, merkwürdige Gaben, und wir denken so, Herr, was soll ich denn damit? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott sagt, hey, ich weiß, wie dein Leben weiter aussieht. Und ich versorge dich. Und ich glaube, dass an so einem Ende von so einem Jahr und wir gehen ins nächste, manch einer schon da sitzt und denkt so, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Da kommt so viel nächstes Jahr und ich weiß gar nicht, wie ich die Enden zusammenbringen soll. Und Gott sagt, hey, ich hab dich. Ich bin dein Versorger. Und wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, vielleicht kommen da 3 merkwürdige Typen und schenken dir Dinge, mit denen du erstmal nichts anfangen kannst. Ich habe gerade erst eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die gehört, gelesen habe. Ich glaube, ich habe sie gelesen in einem Andachtsbuch, wo sie geschrieben haben, dass er und seine Frau für ein Jahr in die Mission gegangen sind und in verschiedenen Ländern in Asien waren und die letzte Station in Japan machen wollten. Und sie hatten noch genug Geld, um 2 Wochen in Japan zu bleiben und nach Hause zu fliegen. Und irgendwie sind sie in so einer Arbeit verstrickt worden, wo sie in Schulen Englischunterricht gemacht haben und Kindern von Jesus erzählen konnten. Und irgendwie waren sie länger als 2 Monate da. 2 Wochen da. Wesentlich länger als 2 Wochen da. Und sie waren so ein bisschen, wie sollen wir das finanzieren? Und ganz zum Schluss, als sie gesagt haben, so jetzt müssen wir aber wirklich nach Hause, hat die Schulleitung gesagt, hier sind eure Gehaltschecks. Und sie so, wie Gehaltschecks? Dann haben sie die eingelöst und es war genug Geld, um das gesamte Jahr, was sie in der Mission verbracht haben, aufzuwiegen. Und sie sind nach Hause gegangen und haben ihr Haus aufgemacht für junge Leute von außerhalb von Amerika, die gekommen sind und für Studium oder Ausbildung einen Platz brauchen. Und sie konnten die versorgen mit dem Geld, was sie bekommen haben. Manchmal kommen diese Geschenke der Versorgung erst ganz zum Schluss. Aber ich habe bisher immer erlebt, dass mein Gott mich versorgt. Ich musste noch nie dastehen und hatte nichts. Vor ein paar Wochen kam ich sonntags nach dem Gottesdienst, wie immer so voll beladen, und habe versucht, meine Tür aufzuschließen oben. Und wie ich sie aufmache, stolper ich über was mir jemand unter der Tür so durchgeschoben hat. Ein Briefumschlag, rutsche ich fast so aus, ja. Und denke mir, was soll denn das? Lass alles so runter, heb den auf, steht nur ausgedruckt für Miriam drauf. Und ich mache es auf, schreibe eine Karte und sage, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Und hier ist eine kleine Hilfe zu deinem Auto und es waren 300 Euro drin. Also wer immer es war, Hammer, vielen lieben Dank. Aber Gott versorgt. Und ich stehe da und denke so, meine Eltern scherzen immer darüber, dass sie so gerne mal 100-Euro-Scheine finden würden. Ich denke so, und ich mache das, ich tue das wirklich. Es ist nicht das erste Mal, dass ich random Geld finde, die mir jemand zusteckt. Also wirklich, Freunde, ihr seid Gottes Werkzeug. Vielen lieben Dank. Aber es ist so unglaublich, weil ich immer wieder denke so, wow. Ich weiß, dass mein Gott mich versorgt. Und ich lasse mich nicht leichtfertig darauf ein, sondern ich werde immer wieder davon beschenkt. Ich versuche, weise Entscheidungen mit meinen Finanzen zu treffen, aber ich merke, dass Gott mich immer wieder rausruft und dann sagt, hier, ich versorge dich. Also wenn du gerade da bist und sagst, boah, ich weiß nicht, was diese merkwürdigen Sachen bedeuten sollen, die Gott mir gerade irgendwie in den Schoß fallen lassen, wart ab, vielleicht kommt noch was raus. Oder wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, sage ich dir, ich glaube, dass Gott uns versorgt und dass wir ihm vertrauen können und dass vielleicht auf die merkwürdigste Art und Weise jemand kommt und dir Beistand schenkt. Nicht nur finanziell, sondern auch in anderen Dingen. Eine andere Sache, die ich glaube, die wir von den Sternendeutern lernen dürfen, ist, dass man trotz eines Sterns auch auf dem Holzweg sein kann. Die haben jetzt 2 Jahre lang diesen Stern beobachtet und sind ihm gefolgt. Und sie wussten, es geht darum, dass er König von Israel geboren wird. Und sie sind ihm jetzt also immer nachgelaufen. Und dann haben sie angefangen, logisch selber drüber nachzudenken. Und haben gesagt, ja klar, König von Israel, wo gehe ich nachgucken? Jerusalem, ich klopfe mal beim König an die Tür. Aber da waren sie auf einmal an der falschen Adresse. Und es hat dazu geführt, dass Hunderte von seinen Kindern umgebracht wurden. Und ich glaube, so geht es uns manchmal, dass Gott anfängt, in unser Leben reinzusprechen und wir auch echt stolz sind, dass wir seine Weisungen hören und wir fangen an, ihm zu folgen und dann fangen wir an, logisch drüber nachzudenken. Und plötzlich landen wir trotz Stern auf dem Holzweg. Und denken uns so, ja, was soll denn das, Jesus? Ich habe doch gedacht, du hast mir gesagt, ich soll den neuen König von Israel suchen. Wer hat gesagt, ich habe dir gesagt, du sollst meinem Stern folgen. Wie können sie so einen Stern aus den Augen verloren haben? Weil dann lesen wir, als der König Herodes sie nach Bethlehem schickt, dass der Stern wieder vor ihren Augen auftaucht und sie hatten große Freude, dass sie ihn wieder gesehen haben. Wo haben sie ihn verloren? So einen Stern kann man, glaube ich, so leicht nicht übersehen. Außer es bewölkt. Gestern hatte ich das, dass ich da draußen einen Parkplatz gesucht hatte und versucht habe, zurückzulaufen. Und ich bin nass geworden, weil es geregnet hat, aber über der Stadtkirche habe ich die Sterne gesehen und dachte so, Sterne sieht man normalerweise. Aber wie kriegen wir es manchmal doch als Menschen hin, Gottes Weisungen so zu übersehen? Und das Schöne ist, das, was wir wirklich lernen dürfen, ist, dass Gott nicht aufgegeben hat. Er hat die falsche Person benutzt, mit dem falschen Motiv, um sie trotzdem auf den richtigen Weg zu schicken. Er ist ihm im Traum begegnet und hat ihm gesagt, Freunde, geht nicht zurück zu Herodes, sucht euch einen anderen Weg aus und geht nach Hause. Geht nicht über los, sondern geht nach Hause. Gott hat nicht aufgehört, sie zu leiten, auch wenn sie Umwege gegangen sind. Und ich glaube, das gilt auch für dich und für mich. Für uns ist es schon schwer genug, manchmal Gottes Weisungen zu hören. Uns geht irgendwie kein Stern auf. Uns erscheinen nicht die himmlischen Herrscharen, die sagen, geh nach Bethlehem. Es ist schon so schwer genug. Und dann kommen wir manchmal durch unsere eigene Logik auf Abwege und kommen an die falsche Tür. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, oder gerade das Gefühl hast, du bist irgendwo schief abgebogen und hast den Stern aus den Augen verloren, sage ich dir, hab Mut. Auch da versorgt Gott dich und Gott hört nicht auf, dich zu lenken und dich auf den richtigen Weg zu führen. Wir müssen nur uns neu nach dem Stern ausstrecken und wieder uns orientieren. Uns wieder hinsetzen und sagen, Herr, wo bin ich falsch abgebogen? Zeig mir, wo ich hin soll. Jemand hat mal das so erklärt, und das finde ich, mittlerweile kann ich das besser greifen, als ich das erstmal gehört habe. Das ist, als würdest du Gott als Ziel in dein Navi eingeben und plötzlich von der Route abkommen, die er ursprünglich als schnellste für dich berechnet hat. Ja? Und dann wird dein Navi anfangen zu quäken und sagen, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Und zwar so lange, bis du ihn davon überzeugt hast, dass du jetzt woanders lang fährst, und er wird trotzdem immer gucken, dass er die Route zurück zu deinem Ziel findet. Das Wichtige ist aber, dass Gott als Ziel bei uns drinne bleibt. Dann können wir auch mal falsch abbiegen. Aber wir müssen halt auch aufs Navi irgendwann mal hören. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Mein Navi hat manchmal einfach nicht recht. Das ist einfach auch nur Technik und Technik fehlt uns manchmal. Aber mir geht es darum zu sagen, hey, Gott führt dich. Und Gott hat einen Plan für dein Leben und er weiß, wo es hingeht. Und auch wenn du manchmal an die falsche Adresse gerätst, hat Gott trotzdem einen Ausweg für dich und hat einen Weg für dich. Aber es ist auch an uns, wieder hinzugucken und wieder hinzuhören. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst es selber nicht und sagst, ich kann Gottes Stimme nicht hören, ich weiß nicht, was er von mir will, ich brauche ein großes Neonzeichen, dann such dir doch jemanden, der dir hilft, mal hinzuhören. Dann geh doch mal zu jemanden und lass für dich beten. Oder lass dich begleiten. Hab jemanden, der einfach mal ein Stück Weg mit dir gemeinsam geht. Trefft euch einmal die Woche, einmal im Monat. Ihr sprecht über Dinge und die Person hilft dir einfach, richtig hinzuschauen. Gott zu fragen. Zwei Paar Ohren hören meist mehr als ein Paar Ohren. Aber ich weiß, dass unser Gott so gut ist, dass er dich immer richtig leiten möchte. Und das möchte ich euch mitgeben jetzt am Ende des Jahres fürs neue Jahr. Wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, wie Sachen zusammenkommen sollen, hab Vertrauen darauf, dass dein Gott dein Versorger ist. Und wenn du nicht weißt, wo du gerade abhanden gekommen bist oder wie dieser Weg weitergehen soll, weil er auswegslos erscheint, versuch den Stern wieder in den Blick zu bekommen. Versuch dich auf Gott neu auszurichten und zu sagen, Herr, wie willst du mich nach Hause führen? Gott hat da oft den besseren Überblick als wir. Letztendlich gilt, hab Mut. Gott hat drei Magier und Sterndeuter irgendwo aus Persien dazu gebracht, einem leuchtenden Dingsbums hinterherzulaufen, um seinen Sohn und seine Familie zu versorgen. Der Herr kann auch für dich jemanden aus den unmöglichsten Umständen zu dir schicken. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du unser Versorger bist und dass dir kein Umweg zu groß und keine Wahrscheinlichkeit zu gering ist, sondern dass du gut bist und dass du uns versorgst und dass du einen Weg für uns hast. Ich bitte dich, dass du neuen Herzen heute reinsprichst und sie ermutigst, dass du uns neu deinen Willen offenbarst und uns zeigst, wo du mit uns hin möchtest. Ich danke dir, dass du immer ein Auge auf uns hast und dass du uns so sehr liebst, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast, damit wir nicht verloren gehen. Mach uns das einfach neu bewusst in dieser Zeit. Amen.